Professor Grosse, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Gespräch. Sie sind Franzose deutscher Abstammung. Sie waren seit 1952 am Institut d'Etudes Politiques in Paris tätig und von 1956 bis 1992 als Professor und Forschungsdirektor an der Fondation Nationale des Sciences Politiques. 1975 haben Sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Sie sind Politologe. Sie haben mal einmal geschrieben, das heißt, Sie erklären im Nachhinein, wieso man die Dinge hätte voraussehen können. Sie sind engagierter Journalist. Sie haben seit 1945 deutsch-französischen Beziehungen kritisch begleitet. Ich wollte Sie eigentlich zuerst fragen, wo unterscheiden sich Frankreich und Deutschland am meisten? Warum sind die deutsch-französischen Beziehungen keine statische Angelegenheit, sondern eigentlich eine ständige Aufforderung zum Dialog?
Ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Das erste ist, man soll nie verallgemeinern. Es gibt Deutsche die und Deutsche die anders, Franzosen die so und Franzosen die anders. Wenn man unbedingt verallgemeinern würde, würde ich sagen, Frankreich hat ständig Hang zur Selbstüberschätzung und Deutschland zur Selbstbemitleidung. Und das macht schon einen Unterschied.
Ja. Selbstbemitleidung in welchem Sinn?
Ja, man fühlt sich immer schuldig, man sieht alles nur negativ. Eine der besten Reden, die je in Deutschland gehalten wurde, war die von Walter Scheel zum 8. Mai 1975. Das wurde nicht beachtet, denn er lachte oft. Und wer ein Präsident, der viel lacht, kann nicht seriös sein.
Und die zweite Frage, wieso sind die Beziehungen eine ständige Aufforderung zum Dialog?
Ja, also das fängt ja schon 1945, 46 an. Ich zitiere immer die französische Verfassung von 1946. Die Präambel beginnt mit einem Satz, der eigentlich wegweisend war. Nämlich, der Sieg wurde davongetragen über Regime, die versucht haben, die Menschen zu entwürdigen und zu versklaven. Nicht über Nationen, nicht über Völker, über Regime. Das heißt, dass man klar sah, dass die deutschen Insassen von Dachau oder Buchenwald 1945 gesiegt haben und dass unsere Kollaborateure die Niederlage erlitten haben. Also es gibt nicht die Deutschen und die Franzosen. Und als ich zum ersten Mal seit nach 1933 in Frankfurt war, 1947, vor 61 Jahren, war ich beim Oberbürgermeister, der kam aus Buchenwald. Ich hatte mich nicht zu versöhnen mit jemandem, der aus Buchenwald kam. Wir hatten die gemeinsame deutsch-französische Aufgabe, dazu zu wirken, dass das neue Deutschland demokratisch wird. Also das waren die Grundlagen der deutsch-französischen Beziehungen nach dem Krieg. Die Politiker sind erst viel später gekommen.
Ja, deswegen ist es auch nicht richtig, dass man eigentlich von einer deutsch-französischen Aussöhnung oder Versöhnung spricht, nicht?
Ja, also relativ wenig. Es gibt manchmal starke Symbole. Das stärkste Symbol ist übergangen worden. Für die 40 Jahre des Elisabeth-Vertrags, der in meinen Augen nicht sehr wichtig war, gab es etwas sehr Interessantes. Das war die gemeinsame Tagung der Parlamente in Versailles.
Ja.
Das hieß symbolisch, aber das ist nie richtig erklärt worden, die Überwindung der Kränkung Frankreichs 1871 und der Kränkung Deutschland 1919. Das ist gute Erinnerung an was überwunden sein sollte.
Ja. Sie haben eben angedeutet, dass der Élysée-Vertrag nicht so wichtig war. Ja. Hatte de Gaulle nicht andere Dinge damit im Sinn?
Ja, also erstens das und vor allen Dingen, de Gaulle hat ja ständig das Europa bekämpft, bevor er an die Macht kam. Dann hat er sich zu dem bekehrt, was er bekämpft hatte, teilweise bekehrt und hat Millionen von Franzosen mitbekehrt. Das ist ein Verdienst.
Ja.
Aber im Vertrag steht gar nichts. Doch das deutsch-französische Jugendwerk, das sich allerdings sehr negativ verändert hat.
Im Nachhinein?
Ja, jetzt, vor drei Jahren. Ja, vor zwei Jahren. Es war mal eine wunderbare Erfindung von de Gaulle und Adenauer. Das heißt transnational. Ein Kuratorium, das mehrheitlich aus der Zivilgesellschaft kam. Die letzte Veränderung hat es ein Interregierungsapparat gemacht, wo nur die Beamten das Sagen haben.
Also mit keinen guten Zukunftsperspektiven, nicht?
Doch, wenn die Regierung weiter Geld geben. Es läuft noch vieles, aber ich würde sagen noch.
Sie verstehen sich als Mittler zwischen Deutschland und Frankreich. Sie erinnern also Deutsche und Franzosen immer daran, auch ihr eigenes Land jeweils mit einer gewissen Distanz zu sehen.
Ja, das tue ich überhaupt. Also es gibt zwei Tugenden, zwei Werte in Europa, die nicht genug betont werden. Einerseits das Verstehen des Leiden der anderen und die Distanz zu sich selbst, das heißt die kantische Aufklärung nach Kant, Distanz zu sich selber, um sich zu betrachten mit den Augen der anderen. Und in der eigenen Gemeinschaft kritisch zu sein, weil man sich auch mit den Augen der anderen sehen will.
Hat das auch was mit der Identität irgendwie zu tun?
Ja, also ich schreibe momentan wieder eine Ethik und da ist das erste Kapitel über Identitäten. Ich habe ja vor ein paar Jahren hier ein Buch veröffentlicht, das noch nicht oder nie in Deutschland erscheinen wird. Das heißt Les Identités Difficiles, die schwierigen Identitäten. Und das ist eine Grundfrage. Das Schlimme ist, wenn sich Menschen auf eine Identität reduzieren, das heißt die anderen als andere betrachten, sich selbst als besser betrachten, da gibt es eine Reihe von Gemeinschaften, die übertreiben. Ich war sehr froh, als ich gelesen habe, jetzt im Buch von unseres Pariser Bürgermeister, der vielleicht mal Präsident werden wird, der ist homosexuell, wie der Berliner Bürgermeister, schreibt aber, man soll warnen vor dem Kommunitarismus homosexuell. Das heißt, dass zum Beispiel jeder, der irgendwie sagt, Homosexualität ist nicht die Normalität, als homophob verschrieben wird. Genauso wie ich, deren vier Großeltern jüdisch waren, wie Hitler es gesagt hätte, als Antisemit gelte, wenn ich Israel kritisiere. Und das ist ständig der Fall. Und wenn zum Beispiel Frau Knobloch mich mal gefragt hat, Sie wählen doch für Sarkozy, der ist gut für die Juden, habe ich geantwortet, ich wähle als französischer Staatsbürger.
Ja, ja gut. Dieses Gespräch ist auch eine gute Gelegenheit, Sie nach der Bedeutung der deutsch-französischen Beziehung für deutsche Schüler zu fragen. Warum sollten unsere Schüler sich mit Frankreich, seiner Sprache, seiner Kultur und Politik beschäftigen?
Ja, zuerst einmal ist es sehr schwierig, die Frage zu beantworten, weil vieles normal geworden ist. Vor ein paar Jahren war ich von einer deutsch-französischen Jugendgruppe. Ich war ziemlich begeistert, obwohl ich selten begeistert bin. Begeisterung bringt immer Enttäuschung. Man soll Warme und Vernunft haben, aber wenig Begeisterung, aber ich war begeistert. Ich kam über eine neue Brücke südlich von Straßburg, über den Rhein. Kein Zoll, keine Polizei, gar nichts. Und das erzähle ich strahlend diesen jungen Leuten. Und die Franzosen sagten, alors. Und die Deutschen sagten, na und? So normal war das. Dass es überhaupt keine Grenze mehr gibt, Frankreich und Deutschland, die ist so normal geworden, dass man eben immer erklären muss, warum man doch ein bisschen mehr von Frankreich und von Deutschland kennenlernen sollte.
Was sagen Sie deutschen Schülern?
Ja, ich sage deutschen Schülern, dass die beiden Länder verbundener sind als Deutschland mit irgendeinem anderen Land und Frankreich mit irgendeinem anderen Land. Sehen Sie nur die Partnerschaften. Ich sage nicht, dass alle gut funktionieren, aber immerhin sind über 2000 deutsch-französisch, weniger als 1000 französisch-englisch und weniger als 500 französisch, Frankreich-Spanien oder Frankreich-Italien. Mhm. Und das sind gesellschaftliche Wirklichkeiten. Die Juristen, die Richter, die Ärzte treffen ständig aufeinander. Das heißt, es gibt eine Art Verschmelzung der Gesellschaften, die immer fragwürdiger wird, weil die Sprache vernachlässigt wird.
Ja, Sprache, da geht es mir auch noch um eine Sache. Mein Freund Ingo Kohlwurm erinnert immer wieder daran, dass keines der Kulturabkommen, die zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen worden sind, also hinsichtlich der Sprache, von den Regierungen von beiden Seiten irgendwie ernst genommen werden. Haben da beide Länder irgendwas verpasst?
Ja, sie verpassen ständig. Aber wenn sie es versuchen, wird es kompliziert. Also ich nehme ein erstes deutsches Beispiel. Als die heutige Ministerin in Berlin, Ministerin Frau Chavan, in Stuttgart war, hat sie versucht, Französisch als Pflichtfach zu nehmen und hat einen solchen Elternprotest bekommen, dass sie hat aufhören müssen.
Hat ja auch jetzt versucht, in der Rheinebene das auch zu machen, nicht?
Und hier ist die Zentralregierung, sind die Zentralgewerkschaften so darauf bedacht, eine französische Einheit zu bewahren, dass der Bilinguismus, dass Doppelsprachigkeit in Grundschulen, in École Maternelle, in Kindergärten im Elsass bedroht sind. Mhm. Obwohl die verschiedenen Wirtschaftskammern der beiden Departements de l'Est sagen, wir brauchen deutschsprachige, sind so 30.000 Stellen in Baden, in beiden Baden, im Schweizer Baden, im deutschen Baden frei, für Leute, die Deutsch können. Aber es gibt nicht genügend Deutschkenner.
Was kann dagegen gemacht werden? Wen kann man wie beeinflussen?
Ja, ich versuche ständig, der Erfolg ist gering. Und jetzt heißt es plötzlich, es soll nicht mehr bilingue sein, sondern bilingue.
Bilingue.
Bilingue, das heißt, dass man ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch macht.
Und das ist so.
Und dabei gar nichts. Dabei gar nichts. Und aber bei unseren Handelshochschulen und den Grandes Écoles macht man immer mehr Deutsch. Weil man sieht, dass die wirtschaftliche Verbindung beider Länder so ist, dass man vielleicht mit den hohen Etagen in Betrieben kann man Englisch sprechen. Alles geht auf Englisch. Aber unten muss man Deutsch sprechen. Oder muss man Französisch sprechen.
Ja, nee, das ist so.
Und das sieht man immer mehr, doch immer mehr ein. Und dann gibt es glücklicherweise Tokyo Hotel. Und Tokyo Hotel hat hier eine Begeisterung für Deutsch hervorgerufen. Obwohl ich die Gruppe furchtbar finde. Aber
das ist eine andere Frage. Mr. Wolf in Berlin. Da war ich auch am Montag. Die haben mir gesagt, da habe ich die Listen der Schüler gesehen, welche deutsche Gruppe die kennen. Und alle ohne Ausnahme TH oder Tokyo Hotel. Das ist ja auch ein Riesenerfolg von so einer Gruppe beim 14. Juli eingeladen gewesen zu sein. Das war ja ein irrsinniger Erfolg.
Sie sehen furchtbar aus und singen unbedeutend.
Ja. Schröder und Chirac haben sich den deutsch-französischen Tag ausgedacht. Das am Jahrestag des deutsch-französischen Vertrags in den Schulen über deutsch-französische Beziehungen gesprochen werden soll. Reicht das aus?
Nee, sie hätten zuerst mal beginnen sollen, indem sie sich besser vertragen hätten, dem Vertrag mehr Inhalt gegeben hätten, wirklich Zukunftsprojekte gemacht zu haben. Der deutsch-französische Motor Europas steht still seit Chirac und Schröder. Die letzten, die Benzin in der Innovation reingegossen haben, war das Dreieck Delors, Kohl und Mitterrand. Ja. Schröder und Chirac haben nichts getan, um was Neues in Europa zu machen. Und der Sinn der deutsch-französischen Beziehung ist nicht, Europa zu leiten. Aber es ist nie etwas Neues geschehen in Europa ohne einen deutsch-französischen Vorschlag.
Und ohne einen deutsch-französischen Vorschlag steht Europa eigentlich auch irgendwie still, nicht?
Ja, also steht still momentan, also man engagiert sich nicht für Europa und das haben also Sarkozy hat sich relativ wenig engagiert, für ihn ist wichtiger zu sagen, ich kritisiere Brüssel für das, was ich machen will, ich weiß, dass es unmöglich ist, aber ich kann es vorschlagen, weil Brüssel Nein sagen wird, das machen fast alle Regierungen so, nur Frau Merkel hat das nicht gemacht. Und sie hat wirklich eine hervorragende Präsidentschaft geführt. Aber ich glaube, Sarkozy wird eine nicht hervorragende Präsidentschaft führen. Ich erzähle immer eine Karikatur in der Frankfurter Allgemeinen, Beginn der 70er Jahre, das ist lange her. Man sieht einen großen gallischen Hahn. Der hat die anderen Mitglieder unter seinen Fittichen. Er sagt auf Französisch in der deutschen Karikatur, moi, moi, moi. Und dann steht drunter, soll Europa wirklich nur mit einer Stimme sprechen?
Ja.
Und so sieht es ein bisschen heute noch aus.
Sie haben vorhin die Städtepartnerschaften erwähnt. Die Unterschiede zwischen der Zivilgesellschaft und den Politikern bei uns oder auf beiden Seiten, die sich bei jedem Gipfel immer versprechen, künftig enger zusammenarbeiten zu wollen.
Also zum Beispiel in Deutschland durch Jugendwerk ist genau das Gegenteil geschehen. Die Zivilgesellschaft hat kein Sagen mehr. Die Zivilgesellschaft hat kein Sagen mehr. Und sie hat es vorher. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was immer gesagt wird. Frau Merkel hat das ernst genommen. Ich hatte das Glück, am 6. Dezember 2006 im Ministerzimmer zu sein, als vornehmer Ausländer. Die anderen waren die Deutschen der Zivilgesellschaft, vom Kardinal Lehmann bis zum Sportlern.
Ja.
Und alle sollten sagen, was in diesen 6 Monaten der deutsche Präsident für Europa tun würde. Und das fand ich sehr schön. Und das ist sehr, sehr schön gelaufen. Und Frau Merkel hat etwas gemacht, was noch nicht mal von solchen Minister sagen, noch nicht mal der Präsident. 2 Stunden zugehört.
Echt? Werden solche Vorschläge noch irgendwie aufgegriffen? Oder?
Ja, es ist einiges geschehen. Sogar die Bild-Zeitung hat was für Europa gesagt.
Echt?
Ja, das ist eine Revolution.
Das ist echt Erfolg.
Das ist eine Revolution.
Echter Erfolg.
Und nur der Einzige übrigens, der gesagt hat, mit sowieso nichts zu tun, war der Chefredakteur von der Zeit.
Ja.
Und dann haben wir alle gesagt, ja eben, weil die Presse nur nörgelt. Sogar meine geliebteste deutsche Tageszeitung, die Süddeutsche, hat vor einigen Jahren eine lange Reihe von Artikeln über Europa gebracht. Nur kritisch. Nur, was läuft nicht. Und das ist natürlich immer für die Presse gut, nur zu sagen, was nicht läuft, was läuft, ist ja uninteressant. Und darunter leiden zum Beispiel die ganzen deutsch-französischen Bestrebungen und Begegnungen. Sie kommen nie in die Presse. Das ist nicht interessant. Und ich sage immer, wenn ich dabei so einer Tagung bin, interessante deutsch-französischen Tagung zum Beispiel, ich habe einen Revolver mitgebracht, ich erschieße den Präsidenten und sofort sind die Fernsehen da. Und es wird darüber berichtet.
Das ist...
Ich habe es noch nicht getan.
Nee, lieber nicht.
gibt natürlich auch Privatorganisationen, die viel für deutsch-französische Beziehungen tun. Das ist zum Beispiel Document Documente, das besteht seit 1945. Und das ist eine Institution wie die Robert-Bosch-Stiftung, die enorm viel getan hat für deutsch-französische Beziehungen, auch für deutsch-polnische Beziehungen. Ja. In diesem Sinn verkörpert die Bosch-Stiftung das Weimar, sogenannte Weimarer Dreieck, Frankreich, Deutschland, Polen, das von Schröder und Chirac beinahe erdrückt worden ist, wegen ihrer Unterwürfigkeit zu Moskau. Aber die Robert-Bosch-Stiftung macht so viel und unterstützt so viel, dass man sagen kann, sie ist eigentlich eine Institution für Deutschland und Frankreich. Genauso wie das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg, das aber weniger Mittel zur Verfügung hat als die Bosch-Stiftung.
Wir haben auch Europa schon erwähnt, aber was bedeutet Europa heute eigentlich für die Jugendlichen?
Das ist kein, also
in beiden Ländern, sie, in Deutschland.
Weil sie alles normal finden. Sie wissen, also erstens wissen sie nichts. Zum Beispiel sogar nur mit Ausnahme der Jurastudenten. Also Jura ist das einzige Fach, wo man Europa kennen muss.
Ja.
Alle anderen vernachlässigen völlig. Sogar meine besten Freunde, also der jetzt verstorbene Ronny Raymond, schreibt ein Buch über französische Politik der letzten Jahre, kein Wort über Europa. Wir haben keine Souveränität seit 1960 ungefähr. Also eine sehr begrenzte Souveränität. Ich habe jetzt gestern in Berlin wieder darauf hingewiesen, was in Deutschland passiert ist nach der Wiedervereinigung. Der Artikel 23, unter dem man vereinigt hatte, ist abgeschafft worden, ersetzt durch einen Artikel, der erlaubt, Hoheitsrechte an Europa abzutreten. Von der Einheit zu Europa. Das ist mehr als ein Symbol. Wer kennt das in Deutschland? Niemand.
Also es ist doch vorher auch schon gemacht worden.
Ja, aber es, die verfassungsmäßige Erlaubnis ist der neue Artikel 23. Mhm. Und dieser Übergang von der Einheit zu Europa, ja, es ist so selbstverständlich. Und dann weiß man weiß nichts. Man weiß nichts vom Europäischen Gerichtshof. Man weiß nicht, welche Befugnisse das Parlament heute hat. Mit Ausnahme ein paar hervorragenden Leuten, vor allen Dingen Deutsche übrigens, kennt niemand die Abgeordneten. Bei uns überhaupt nicht. Die Parteien verachten ihre Europaabgeordneten. In Deutschland spielen sie auch keine große Rolle innerhalb der Parteien. Im ganzen Streit innerhalb der SPD. Wer fragt, was denken eigentlich unsere Vertreter im Parlament in Straßburg? Keine Ahnung. Und dasselbe gilt bei der CDU. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber es geht nicht sehr weit.
Ja.
Und das Unwissen wird ständig unterstützt durch die Nur-Kritik gegen Europa.
Ja. In dem Zusammenhang fällt mir auch ein, etwas, was die Studenten bei uns ja sehr hautnah zu spüren bekommen, das ist der ganze Bologna-Prozess mit dem Bachelor und allem.
Ja.
Also die ganze umgestalteten Universität, die eigentlich sehr tiefgreifend.
Ja, wird. Also hier ist ja genauso.
Ja, ist genauso.
Aber an meinem Institut ist das sehr friedlich verlaufen, dass plötzlich von 3 Jahren man auf 5 Jahre kommt. Aber davon ist 1 Jahr automatisch im Ausland. Und jeder Student muss 2 Sprachen können, außer das eine.
Ja.
Und das finde ich sehr gut auch. Aber die verschiedenen Stipendien, das Reisen, man verbringt ja Semester im Ausland und so weiter, das übrigens für uns in Frankreich eine Katastrophe ist. Denn das ganze französische System ist ausgerichtet auf 1 Jahr und nicht auf 1 Semester.
Mhm.
Hier gibt es immer viele Examen. Zum Beispiel gibt es jetzt nach 1 Semester schon Examen und ein paar Monate später gibt es wieder Examen. Und die Universitäten sind, also wir haben unser vierter Sohn ist Juraprofessor,
ja.
Der verbringt einen guten Teil seines Jahres, Examen zu korrigieren und zu geben und mündliches Prüfung abzunehmen.
Ja, da bleibt doch Lehre und Forschung auf der Strecke, nicht?
Ja, genau.
Durch diesen administrativen Aufwand. Was würden Sie deutschen Schülern am meisten empfehlen, um sich mit Französisch zu beschäftigen? Was sollten Sie machen?
Sie sollen nach Frankreich kommen, innerhalb. So, also unsere älteste Tochter, unsere älteste Enkelin, ist 18. Für deutsche Verhältnisse ist das unmöglich. Sie ist jetzt mit dem ersten Universitätsjahr, den ersten 2 Semestern fertig.
Wunderbar.
Und sie ist in humanitären Umwelt. Sie fährt jetzt in die Ukraine, um an einer Gemeinschaftsarbeit zum Aufbau der Ukraine teilzunehmen. Da lernt sie mehr von Europa als in Büchern. Aber sie lernt auch in Büchern, weil sie braucht das. Sie studiert Jura. Und die Einzelreise zum Vergnügen ist sehr ungenügend. Denn man muss immer bereit sein, Vergleiche zu ziehen ich erzähle immer wieder seit 50 Jahren dieselbe Anekdote. Eine französische Gruppe fährt nach Deutschland, Jugendgruppe, besichtigt Mercedes Fabrik, kommt begeistert zurück und erzählt mir also diese tolle Installation und diese Werkzeuge und so weiter. Und habe ich gefragt, wart ihr schon mal bei Peugeot oder bei Renault? Ja, wieso? Und ich sage, wieso könnt ihr wissen, dass das deutsche Ding besonders gut ist?
Das ist auch gut.
Deswegen kann man nur nach dem Ausland reisen, wenn man einiges über das eigene Land weiß. Und das ist selten der Fall. Man interessiert sich, man entdeckt im Ausland Dinge, die auch zu Hause so sind, oder meint, Dinge zu entdecken, die anders sind, obwohl sie zu Hause dasselbe sind.
Aber trotzdem würde man, wenn man ins Ausland geht, auch mal einen Blick aufs eigene Land bekommen.
Ja, aber manchmal auch auf die Vorurteile, die im anderen Land sind. Also da würde ich empfehlen, um zu wissen, wie man noch negativ für Deutschland denken kann, eher nach England zu fahren als nach Frankreich.
Ja, das ist natürlich. Und was könnte von staatlicher Seite mehr getan werden für Französisch? Wir haben die Französisch geht ja ein bisschen zurück. Nicht nur ein bisschen, auch in beiden Ländern, Deutschland und Frankreich. Was könnte gemacht werden? Die Initiativen Deutschmobil und France Mobil, die wir auch unterstützen?
Also die sind sehr schön. Zum Beispiel in Montpellier hat es einen großen Fortschritt für Deutsch gegeben, weil die Dame, die auf dem Wagen war, für das Deutschmobil besonders hübsch war.
Das kann ich, die hat mir das erzählt, gerade kürzlich auf der Frankfurter Buchmesse, dass alle Termine ausgebucht sind, dass wenn sie zurückkommt auf den Schulhof, die Kinder ja schon den deutschen Liedern entgegenkommen und sie alle lieb haben. Das habe ich mitbekommen.
Na und, also das sind sehr schöne Einrichtungen. Man könnte aber sich auch denken, dass mehr Filme gezeigt werden, dass 8D mehr unterrichtet oder dass zuerst mal überall das Beste von 8D gemacht wird, das ist Carambolage.
Ja.
Das, ich habe jetzt gerade gestern in diesem Kuratorium ist auch der Chef von 8D, der übrigens immer noch kein gutes Deutsch kann nach 10 Jahren. Und der sagt auch, er findet nicht, was eigentlich in Deutschland und Frankreich ist. Das ist eine Schlussprüfung, die man macht bei 8D, bei Carambolage. Aber das ist ein sehr netter Unterricht in deutsch-französischen Unterschieden. Und ich finde das besonders gut. Und wenn man dann sucht, welche Pariser Plätze deutsche Namen haben und keine findet oder wenig findet, ist das auch sehr wichtig. Also Goethe hat eine ganz kurze Straße, aber da ist außerdem auch, ZDF drin und die verschiedenen Südwestfunk und so weiter. Aber es sind so 100 Meter.
Ich bin heute gerade durch die Thomas-Mann-Straße gegangen.
Wo ist die?
Am Thomas-Mann-College vorbei. Am Lycée Thomas Mann.
So was gibt's.
Das gibt's. An der Avenue de France. Ja, Parallelstraße bei der Bibliothèque Nationale. Da ist eine große Schule, Thomas Mann Schule. Außen europäische und französische Flagge dran. Und die Thomas Mann Straße.
Sie hätten einen besseren Deutschen finden können.
Wie Thomas Mann. Ja, gut. Also, Herr Kosser, ich danke Ihnen, dass Sie